Wir wissen von vielen pflanzlichen Medikamenten, dass nur ganz bestimmte Präparate empfohlen sind von wirklich verlässlichen Herstellern. Und man weiß, da ist die Bioverfügbarkeit getestet. Es ist in der Form so, dass der Körper es gut aufnimmt. Mhm. Da sind keine ungesunden Beistoffe drin. Und man darf auch nicht vergessen, auch pflanzliche Medikamente, das kennen wir von anderen Präparaten auch, können in falscher Dosierung Körperschäden verursachen.
Dr. Matthias Riedl, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
Herzlich willkommen in einer neuen Folge unseres Podcasts. Wenn man im Internet unterwegs ist und auf den sozialen Medien, dann kriegt man ja unglaublich viele unterschiedliche Tipps, was man alles Tolles für seine Ernährung machen kann, was man kaufen kann, was gerade der neueste Schrei ist. Und da wollen wir heute mal ein bisschen Licht reinbringen. Und zwar habt ihr uns verschiedene Fragen geschickt, die solche Dinge betreffen. Darüber wollen wir heute reden. Ich bin Elisabeth Jessen und begrüße bei mir im Studio wieder ganz herzlich Dr. Matthias Riedl.
Moin.
Herr Riedl ist ärztlicher Direktor des Medicum Hamburg. Er ist bekannt als Ernährungsdoc. Er hat die MyFoodDoctor-App entwickelt und er ist Chefredakteur der Zeitschrift Ist Dich Gesund. Und er kennt natürlich diese ganzen Ideen, die da so im Netz schwirren. Und ich will gleich mal anfangen. Wir haben eine ganze Reihe von Fragen, die ich gesammelt habe. Und es betrifft eigentlich alles so Tipps, fragwürdig oder auch nicht. Da sind Sie jetzt gefragt, Herr Dr. Riedl, um das einzuordnen. Dann starten wir mit Jelena. Jelena würde gerne wissen, was Sie von der Einnahme von Schwarzkümmelöl halten. Diverse Quellen rufen zu der Einnahme auf und verkaufen das Produkt natürlich auch gleich.
So. Ja, klar, muss man immer skeptisch sein und die Frage ist völlig berechtigt, aber tatsächlich ist es hier Schwarzkümmelöl als natürliches Produkt tatsächlich entzündungshemmend in seiner Wirkung und enthält auch viele gesunde sekundäre Pflanzenstoffe. Man kann das Öl in seiner Ernährung oder auch therapeutisch mit anwenden. Schwarzkümmelöl beispielsweise ist gut wirksam bei Zahnfleischentzündung, aber auch bei Asthma oder auch Allergien. Also tatsächlich ist es so, dass Schwarzkümmelöl als natürliches Produkt ein gesundes ist und keine Scharlatanerei.
Und das löffle ich dann in mich rein oder tue ich es irgendwo übers Essen? Was mache ich mit dem Öl?
Also das kann angewandt werden, beispielsweise indem man den Mund spült. Bei der Parodontitis machen wir das so. Je nachdem, was man damit erreichen will, ist die Anwendung dann unterschiedlich.
Aber ich würze nicht meine Kartoffeln damit oder irgendein Essen oder mein Gemüse.
Ja, das schmeckt schon ein bisschen sonderlich.
Okay.
Würde es schon eher so im therapeutischen Bereich verwenden.
Okay. Lars ist 26 und Student und schreibt uns so nett, er hat seinem Mitbewohner begeistert von unserem Podcast erzählt und der hat dann gebeten, mal zu fragen, ob Nährhefe einen gesundheitlichen Vorteil bietet. Er mischt sich das öfter gerne in sein Essen und würde gerne wissen, ob und welche Auswirkungen das Ganze hat. Jetzt muss ich mal nachfragen, Nährhefe, ist das dieser Würfel mit 42 Gramm, den man in der Kühltheke kauft oder ist das ganz was anderes?
Nein, das ist was anderes, weil die Nährhefe hat eben keine aktive Hefe mehr, wie wir das in der Backhefe haben und lässt sich nicht zum Backen nehmen. Und die Nährhefe ist halt reich an B-Vitaminen, aber auch an Zink. Und Veganer nehmen es auch mal als Käseersatz beispielsweise. Mhm. Ist also durchaus auch gesund, auch wegen seines Eiweißes, kann man sozusagen in seine Ernährung integrieren, ja.
Gut. Christine hat uns geschrieben, begeisterte Zuhörerin unseres Podcasts, sagt, sie hat schon viele wertvolle Tipps für meine Ernährung und die meines Mannes erhalten. Christine ist 60, ihr Mann ist 75 und jetzt möchte sie aber mal einen ganz speziellen Tipp haben. Ihr Mann ist Diabetiker, wird mit Metformin behandelt. Und jetzt hat Christine im Netz und bei der Literaturrecherche zwei Dinge gefunden. Das eine war Jarkon, das ist ein Sirup und soll für Diabetiker ein geeigneter Zuckerersatz sein. Die Jarkonwurzel besteht wohl in großen Bestandteilen aus Inulin und Oligofructose, schreibt sie. Und sie sagt, das ist ja fast zu schön, um wahr zu sein, weil da sollen ganz viele unverdauliche Ballaststoffe enthalten sein. Und das soll gesund für die Darmflora und Blutzucker senkend wirken. Wie ist Ihre Meinung dazu?
Die Jarkonwurzel enthält tatsächlich den Ballaststoff Inulin, nicht zu verwechseln mit Insulin. Mhm. Das ist ja unser körpereigenes Hormon. Aber Inulin ist ein Ballaststoff, der für uns besonders gesund ist. Das ist zum Beispiel auch in Chicorée enthalten, aber das ist gut. Und das führt eben dazu, dass der Blutzuckerspiegel auch nicht so stark ansteigt. Und das Verhältnis von den Zuckerarten in der Wurzel ist relativ günstig, enthält aber trotzdem Zucker, das muss man auch sagen. Und das ist jetzt hier kein Freifahrtschein zu sagen, ich nehme jetzt also ganz viel von der Jarkonwurzel. Auch das muss man im Rahmen behalten und auch nicht übertreiben. Es ist eine Möglichkeit, eine Speise süßer zu machen, aber auch hier gilt vorsichtig dosieren.
Weil auch diese Fructosen in die Leber wandeln und auch eine Fettleber verursachen.
Ja, könnten. Zucker ist Zucker, auch wenn es in der gesunden Jarkonwurzel drin ist.
Auch wenn es schön klingt.
Ja, genau. Also das ist ein bisschen wie mit anderen natürlichen Süßungsmitteln wie Kokosblütenzucker oder Dattelsirup, Ahornsirup. Das sind auch natürliche Quellen, auch natürlich mit natürlichen Bestandteilen. Hier ist das natürlich das Besondere, dass da auch noch ein gesunder Ballaststoff enthalten ist und es ein Naturprodukt ist und dass es auch bestimmte antioxidative Nebenwirkungen noch hat, also positive Nebeneffekte, aber auch wegen des Zuckers vorsichtig dosieren. Wieso? Wir brauchen ja sowieso auch nicht so viel Süße im Leben, weil wenn wir so viel Süße essen, dann finden wir auch zum Beispiel eine Nuss-Nougat-Creme auch noch nicht zu süß, was sie nämlich ist. Sie ist viel zu süß.
Sie hat noch von einem zweiten Produkt gelesen, einem zweiten Nahrungsergänzungsmittel, und zwar geht's um Berberin, wie es auch in der Berberitze und in der Gelbwurzel vorkommt, und würde gerne wissen, was Sie davon halten. Ihr Mann würde natürlich die Einnahme vorher mit seinem Arzt besprechen, aber sie überlegt, es prophylaktisch einzunehmen.
Also ja, also wenn man Diabetes hat, dann geht es nicht viel mehr darum, jetzt Medikamente durch andere zu ersetzen, auch wenn sie natürlichen Ursprungs sind, sondern geht es darum, die Ernährung, die antidiabetische Ernährung auszureizen. Da würde ich sehr viel Energie drauf stecken, weil die antidiabetische Ernährung zusammen mit der Reduzierung des Körperfettanteils, besonders im Bauch, das sind zwei der Hauptelemente. Sport natürlich auf der anderen Seite auch nochmal, die helfen, den Blutzucker zu regulieren. Ja, das Berberin enthält positive sekundäre Pflanzenstoffe, die sich auf den Stoffwechsel günstig auswirken. Und das kann die Insulinwirkung im Körper erhöhen. Aber ich würde nicht auf pflanzliche Lebensmittel, also ich würde nicht auf pflanzliche Medikamente umstellen und da zu viel von erwarten. Antidiabetische Ernährung und Reduzierung des Bauchfettanteils bringt mehr, zusammen mit Sport.
Ich habe das auch mal gegoogelt im Vorfeld und habe gelesen, dass die Verbraucherzentralen das kritisch betrachten. So, möglicherweise hat es aber auch mit verunreinigten Berberin zu tun, oder?
Das ist das Problem, dass wir bei allen pflanzlichen Medikamenten immer nicht genau wissen, wo kommt das her, kommt es aus dem Ausland? Ist da wirklich das der pflanzliche Wirkstoff in der Form enthalten, so dass wir ihn auch gut aufnehmen können. Das ist eine Frage, bei Medikamenten haben wir nämlich wirksam oder Aufnahmestudien, da wissen wir ganz genau, in dieser Form muss es vorliegen, damit es optimal aufgenommen wird. Wir wissen von vielen pflanzlichen Medikamenten, dass nur ganz bestimmte Präparate empfohlen sind von wirklich verlässlichen Herstellern, wo man weiß, da ist die Bioverfügbarkeit getestet, es ist in der Form so, dass der Körper es gut aufnimmt. Mhm. Da sind keine ungesunden Beistoffe drin. Und man darf auch nicht vergessen, auch pflanzliche Medikamente, das kennen wir von anderen Präparaten auch, können in falscher Dosierung Körperschäden verursachen. Mhm. Und deshalb würde ich von solchen Präparaten grundsätzlich Abstand nehmen.
Spricht was dagegen, Berberitzen zu essen? Also die gibt es ja in getrockneter Form und ich finde, dass man die, egal ob ins Müsli oder auch in Reis oder zum Kochen in Soßen, dass die wunderbar schmecken.
Genau, also das ist ja tatsächlich außer Mode. Wer macht das?
Ja, die kann man kaufen.
Ja, aber findet ja kaum statt, ne?
Oder? Ja, das stimmt. Ich habe sie auch spät entdeckt. Ja. In Persien ist es offenbar, also im persischen Laden habe ich das gekauft, im Persienhaus. Und es schmeckt so köstlich, die kann man tief rinnen, dadurch halten die sich sehr lange und die sind einfach, haben so einen fruchtig-süßen Geschmack.
Genau, also sehr köstlich. Als Lebensmittel, alles völlig unbedenklich, da haben wir das, was ich gerade eben sagte, nicht, weil es ist in einer natürlichen Konzentration und kann uns nicht vergiften und wir wissen auch genau, was es ist, nämlich das natürliche Lebensmittel.
Gut, also Christine, lieber mal Berberitzen kaufen, getrocknet. Gibt's inzwischen auch im Reformhaus, also die sind jetzt leicht zu kriegen. Wenn man sie einmal entdeckt hat, dann findet man sie plötzlich überall.
Genau, das wäre die bessere Alternative. Gut.
Josephine hat uns geschrieben, sie ist 28 Jahre alt, 1,75 groß und wiegt aktuell 43 Kilo. Sie schreibt selber, also deutlich zu wenig. Ich habe die letzten Monate daher viele Bluttests machen lassen, wo auffiel, dass mein Cortisol erhöht ist. Sonst sind alle Werte in Ordnung. Auch die Hypophyse wurde im MRT untersucht und ist unauffällig. Ich habe sehr viel Alltagsbewegung mit circa 17.000 bis 20.000 Schritten am Tag. Ich esse circa 2.300 bis 2.500 Kalorien am Tag. Achte besonders auf genügend Eiweiß. Haben Sie Tipps, um gesund zuzunehmen? Schließlich kann man ja nicht jeden Tag Fastfood und Unmengen Süßigkeiten essen.
Nein.
Ich weiß ja.
Genau, kann man
das
nicht.
Das weiß Josephine selbst.
Also, 28 Jahre, jung, 1,75 groß, ist eine relativ große Frau. Heutzutage ist das, glaube ich, normal groß. Frauen werden ja immer größer. Aber 43 Kilo, das ist eindeutig Untergewicht. Ja, das sieht sie ja auch so. Und dieses Untergewicht zusammen mit den bis zu 20.000 Schritten und viel Bewegung mit 2.300 Kilokalorien ist eindeutig zu wenig. Das ist also eine Unterernährung.
Also sie muss mehr essen.
Erstmal von Energie her, ganz klare Diagnose, die sich auch schon im Ergebnis so zeigt. Hier wäre nochmal die Frage auch, kommt die Regel noch regelmäßig?
Weil, das hat sie nicht geschrieben. Nee,
genau, aber das ist dann eine Frage, wo man fragen muss. Das ist der Bereich, wo der weibliche Organismus dann schon sagt, nee, das lassen wir jetzt. Das gefährdet das Leben von zwei Menschen, wenn man jetzt schwanger werden würde. Und dann kommt die Regel unregelmäßig, die Fruchtbarkeit wird dann ausgestellt. Das beginnt da schon. Und das ist das eine. Möglicherweise ist der Körper tatsächlich hier auch gestresst, was auch das Cortisol erklärt. Muss man mal abwarten. Aber hier muss man tatsächlich was machen. Hier braucht man einmal entweder eine Ernährungstherapie in einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Anschriften unter www.bunddeutscherernährungsmediziner.de nochmal. Da findet man seinen in der Nähe, wo ein Ernährungsmediziner und Ernährungstherapeuten zusammen das betreuen. Oder aber, wenn man das noch nicht will, erstmal selber gucken, was treibe ich da und die Ernährung einmal in die MyFoodDoctor-App eingeben. Die macht auch eine Analyse und zeigt ganz klar, woran es mangelt. Viele nehmen das, die App ja zum Abnehmen und dafür ist sie auch super geeignet. Aber man kann auch mit dieser App einfach mal testen, ob die Ernährung so im Rahmen ist. Wo weiche ich vom Gesunden ab? Wo esse ich zu viel von und wovon esse ich zu wenig? Und das kann man mit der App super auch feststellen. Und da sieht man nämlich auch dann tatsächlich nochmal die tägliche Kalorienmenge. Hier ist die mal wichtig. Wie ist es mit der Gemüsemenge? Wie ist es mit der Fettmenge? Mit der Eiweißmenge? Hier liegt mit Sicherheit auch ein Eiweiß Mangel vor in der Ernährung. Deshalb würde ich hier sagen, man kann natürlich jetzt auch mal raten, ja, hier müssen mehr gesunde Fette rein, wir brauchen Energie, ja, also Leinöl, Nussöle beispielsweise, Rapsöl, Olivenöl, auch fetter Fisch mal essen. Und hier ist es, was ich selten empfehle, hier ist auch mal angebracht, Zwischenmahlzeiten zu essen. Ja. Also was der Otto Normal Übergewichtige nicht tun sollte, nämlich zwischen Mahlzeiten zu essen, ist für den Otto Normal Untergewichtigen dann tatsächlich lebensrettend, tatsächlich Nüsse, Obst oder auch mal eine Quarkspeise zwischendurch. Hier ist es angebracht. Aber wenn das nicht besser wird, dann dann braucht man eben nochmal mit der MyFoodDoctor-App gucken, wo liege ich, oder aber in eine Schwerpunktpraxis gehen. Das geht nicht. Hier muss man sagen, droht der Körper auch langfristig Schaden zu nehmen. Hier kann ich mir vorstellen, später auch eine Knochenentkalkung, Osteoporose, Muskelmangel besteht hier sowieso schon. Und hier muss man eigentlich auch mal den Körperfettanteil messen, wenn der hier mal nicht bei 6 oder 7% liegt. Und das ist kriminell niedrig, ja. Ich bin besorgt um Josephine, und das muss anders werden, weil das ist tatsächlich Unterernährung.
Und es klingt ja so, als sei diese Alltagsbewegung sozusagen Teil ihres Jobs, was sie nicht so leicht, also daran kann sie nicht so viel schrauben. Nee. So klingt es für mich.
Ja.
Weil Alltagsbewegung, das, wenn man das selber beeinflussen könnte, weil sie einfach so viel spazieren geht, das könnte sie ja regulieren und reduzieren. Mhm. Aber wenn das natürlich möglicherweise jobbedingt ist, das wird sie nicht so leicht ändern können. Also muss sie an der Ernährung was
machen. Richtig, an der Ernährung was machen. Und was hier auch wohl passiert, das ist sehr stark anzunehmen, hier ist es so, der Körper frisst sich selber auf, weil der Körper hat einen ganz konkreten Bedarf an Fetten, an Eiweißen und Kohlenhydraten. Wenn ich zu wenig Kohlenhydrate esse, hier ist es mal so, dass wir ein bisschen mehr Kohlenhydrate reinbuttern müssen. Wenn ich zu wenig Kohlenhydrate esse, dann fragt sich der Körper, wo kriege ich jetzt die Energie her? Ja, ich kann Fett verbrennen, macht das schon. Mhm. Deshalb ist sie ja so schlank. Aber irgendwann fängt er dann auch nämlich an zu sagen, ich hole mir jetzt mal ein bisschen Eiweiß aus der Muskulatur. Ich brauche dringend Energie. Und dann haben wir nämlich auch noch eine Sarkopenie, also einen Muskelmangel. Und Muskelmangel erhöht das Risiko, zu sterben. Allalong.
Okay, also Josephine, bitte ärztliche Hilfe suchen.
Ja.
Yvonne hat uns geschrieben, gibt es auch gesunde Emulgatoren?
Ja, also zum Beispiel das Lecithin, Eigelb, da ist das drin. Also wenn da steht jetzt in irgendwelchen Produkten Lecithin, Emulgator Lecithin, da muss man keine Angst haben. Das ist in Ordnung. Pektin übrigens auch. Pektin haben wir auch in, es ist ein Ballaststoff, der ist in der Schale von Zitrusfrüchten enthalten.
Auch in Äpfeln?
Ja. Die künstlichen chemischen Emulgatoren, wie jetzt Carrageen beispielsweise, die sollte man weglassen.
Dann haben wir noch eine Yvonne, die habe ich gleich hinten dran gehängt. Und zwar Yvonne hat eine Frage bezüglich Inulin. Das hatten wir ja schon mal, aber kommt was anderes hier. So,
ja.
Vorab, ich ernähre mich vegetarisch, verzichte auf Ersatzprodukte und koche hauptsächlich frisch mit Gemüse. Ich esse oft Reis, Kartoffeln oder Salat, achte auf gute Öle und beschränke mich auf 2 Mahlzeiten am Tag. Zum Frühstück gibt es jeden Morgen Haferflocken mit Weizenkeimen. Dazu Milch mit ein paar Gramm Proteinpulver für den Geschmack und frisches Obst als Topping. Tagsüber esse ich ein paar Nüsse als Snack und wenn ich doch zwischendurch Hunger habe, einen Apfel oder Gemüse als Rohkost. Eine Bekannte von mir, die Ernährungsberaterin ist, meinte, ich sollte unter mein Frühstück einen Esslöffel Inulin mischen. Hierfür gab es keinen besonderen Anlass, aber sie meinte, es wäre einfach gesund, das jeden Tag einzunehmen, vor allem als Vegetarierin. Nun kommt jetzt im Podcast immer wieder der Hinweis, dass Ergänzungsmittel meistens unnötig sind. Und ja, das verunsichert sie jetzt, weil ihre Werte sind eigentlich alle in Ordnung, außer ihr Cholesterin, das ist schon seit Jahren zu niedrig, was laut ihrem Arzt aber kein Problem ist. Und jetzt würde sie gerne wissen, da sie ja schon Haferflocken zu sich nimmt, und dadurch auch Ballaststoffe, sieht sie keinen Mehrwert im Inulin.
Genau, das Bauchgefühl von Yvonne ist völlig richtig. Sie sieht keinen Mehrwert im Inulin. Inulin ist halt gut und gesund, wenn ich das in Chicorée oder wie wir vorhin hatten, auch in der Jakornwurzel zu mir nehme. Es ist ein gesunder Ballaststoff, das ist richtig. Und die Ernährung ist an sich auch völlig in Ordnung. Reis, Kartoffeln, Salat. Gemüse, ja, morgens Haferflocken, Weizenkeime, Milch, alles gut. Und in Haferflocken sind auch sehr viele Ballaststoffe drin. Man könnte einmal diese Ernährung eingeben in die MyFoodDoctor App und sich ausrechnen lassen, wie viel Ballaststoffe sie denn zu sich nimmt. Mhm. Und liegt sie über 30 Gramm, ist gut, dann braucht sie ja nicht noch irgendwelche künstlichen Ballaststoffe zuzumischen. Dann würde ich immer eher sagen, ich erhöhe meinen Ballaststoffanteil noch beispielsweise durch grüne Bananen, da haben wir auch Ballaststoffe enthalten.
Grüne Bananen? Also ja, sollen also, die noch nicht so reif sein?
Ja,
oder?
So frühreif. So, ne?
Also sind die dann auch nicht so süß?
Die sind auch nicht so süß, genau.
Ach, das ist gut
genau
zu wissen.
Dass sie sind ein bisschen gesünder.
Ja.
Wenn sie denn nachher so schwarz-gelb sind, dann sind sie dann sehr
sie auch
süß.
Eklig.
Und genau. Also, aber das kann man machen. Ne? Und um festzustellen, habe ich genug Ballaststoffe, die App rechnet das aus. Und ist auch die erste App gewesen, die das überhaupt gemacht hat. Aber ich sehe hier und da stehen mir die Nackenhaare zu Berge. Ein paar Gramm Proteinpulver für den Geschmack.
Mhm.
Wie bitte? Diese Proteinpulver sind hochverarbeitete Fertigprodukte, gehören zur Nova Klasse 4 und sind damit potenziell krankheitsauslösend. In diesen Proteinpulver, ich ahne schon, welcher Hersteller das ist, ich sage den Namen jetzt nicht, aber ich ahne schon, die sind auf den Markt gekommen mit viel Marketing und stellen aus Süßstoff, Aroma mit so ein bisschen Farbstoff dazu, Proteine da rein und verkaufen das für viel, viel, viel Geld. Und wenn ich mich an diese Kunstgeschmacke gewöhne, ja, verderbe ich mir mein eigenes empfindliches, intuitives Essen. Wenn Chemie für mich zum normalen Geschmack wird, dann wird es gefährlich, dann bin ich auch anfällig für weitere Chemie in anderem Essen. Ganz abgesehen davon, dass solche Pulver häufig verunreinigt sind, einfach durch die Herstellungsprozesse mit Mineralölrückständen, die krebserregend sein können. Das ist absolut verzichtbar, das ist sogar ungesund, weglassen. Diese, ich würde dafür lieber einfach ein bisschen Nüsse nehmen.
Ein paar mehr als nur ein paar.
Mhm. Weil bei Nüssen ist es so, bei 30 bis 70 Gramm am Tag haben wir eindeutig bewiesene Vorteile für dieses Proteinpulver, haben wir anzunehmende gesundheitliche Nachteile. Weglassen. Bauchgefühl hören und immer wenn jemand ein Nahrungsergänzungsmittel anbietet, äußerst skeptisch sein. Außerdem sind diese Proteinpulver irre teuer.
Dankeschön. Dann haben wir noch Birgit. Birgit hat uns eine ganze Reihe von Fragen gestellt, aber ich fange mal an. Also Birgit praktiziert schon seit einigen Jahren Intervallfasten, isst also zwei Mahlzeiten am Tag, weil es am besten in ihren Alltag passt, sagt sie. Ich esse fast kein Fleisch, außer beim Inder einmal ein scharfes Hähnchengericht. Ich backe mein eigenes Vollkornbrot mit Sauerteig und habe mit 58 Jahren bei einer Größe von 1,62 ein Gewicht von 58 Kilo plus minus ein Kilo. Seit 4 Jahren trinke ich täglich eine Tasse, also circa 1/4 Liter Milchkefir mit echtem Kefirpilz. Oft rühre ich noch Leinsamen und Haferflocken hinein. Und diesen habe ich, bevor ich Ihren Podcast hörte, immer irgendwann zwischendurch zu mir genommen. Jetzt weiß ich, dass das eine Mahlzeit ist. Meine Fragen dazu. Wann sollte ich den Kefir am besten trinken? Ich habe schon versucht, vor oder nach einer Mahlzeit den Kefir zu mir zu nehmen, aber das wird dann tatsächlich zu viel, weil ich ja noch so viele andere gute Sachen essen muss bzw. will. Also wann ist es richtig?
Ja, also tatsächlich ist das, gerade auch wenn das jetzt gemischt wird mit, was tut sie noch dazu?
Naja.
Haferflocken, ne?
Ja.
Genau, Leinsamen. Ja, das ist eine Mahlzeit. Mhm. Entweder ist das vielleicht sogar schon eine vollständige Mahlzeit, dann ist das so.
Mhm.
Ja. Oder ich füge das einer Mahlzeit hinzu. Sie sagt aber,
das ist ja eigentlich
das zu wird
viel.
Dann zu viel.
Mhm.
Ja, das ist dann 2 Mahlzeiten. Und genau das ist es auch. Wenn man zunehmen will, kann man es als Zwischenmahlzeit nehmen. Wenn man nicht zunehmen will, dann würde ich es als Mahlzeit nehmen und vielleicht noch etwas größer machen.
Mhm.
Kefir ist tatsächlich ein gesundes, fermentiertes Lebensmittel und das, was sie da reinmischt, umso mehr. Man könnte dann jetzt richtig Nägel mit Köpfen machen und sagen, ich mache einen Kefir mit Müsli und mache die Portion noch größer und dann ist das einfach ein komplettes Lebensmittel, komplette Hauptmahlzeit. Und das ist alles gut. Also ich würde damit auch gar nicht pausieren. Ich mache das auch manchmal.
Genau, das ist nämlich auch eine Frage, die sie gestellt hat. Soll ich auch mal pausieren
Nein.
beim Kefir?
Nein. Unbedingt also, weitermachen. Nein. Ja.
Weitermachen.
Weitermachen. Alles gut. Ja, ja.
Birgit, weitermachen. Aber eine Frage, die sie dazu noch hat, sie nimmt aus Kostengründen eine einfache 1,5%ige Haarmilch. Ist es trotzdem noch gesund?
Etwas weniger gesund.
Die schmeckt das aber auch nicht.
Genau.
Oder? Ich meine, frische Milch schmeckt einfach definitiv besser.
Ja, also ich persönlich bin tatsächlich, also ich trinke, wenn es Haarmilch gibt, trinke ich sie gar nicht. Für mich ist das vom Geschmack her so, ich trinke sowieso nur eine ganz bestimmte Biomilchsorte. Da bin ich absolut krüsch, wie wir sagen, im Norden hier. Und dann trinke ich als Ernährung und Bestandteil einer Hauptmahlzeit, eines Frühstücks oder eines Abendessens. Da muss man die Haarmilch schon mögen. Bei diesem Erhitzungsprozess werden eben halt auch Mikroorganismen und Inhaltsstoffe zerstört. Und frische Milch ist dem vorzuziehen. Ich würde dann einfach Folgendes machen, wenn es aus Kostengründen hier reinkommt. Da würde ich einfach weniger Milch nehmen. Weil Milch ist jetzt sowieso nicht so mega gesund, dass ich sage, da musst du jetzt unbedingt so viel zu dir nehmen. Einfach dann die Milch reduzieren.
Okay. Außerdem glaube ich, wenn man jeden Tag ein bisschen Milch benutzt, dann kann man auch wirklich einen Liter kaufen. Frisch kostet jetzt auch kein Vermögen. Selbst die Biomilch kostet kein Vermögen. Ja, also Bauern verdienen eh nicht sehr gut.
Was kosten die jetzt? 2 Euro?
Na, unter 2 Euro.
Ja,
1,79 für einen Liter Biomilch.
Ja. Also ich gönne den Bauern das. Bei denen bleibt ja auch nicht so viel hängen.
Nee, also ich finde, bei denen bleibt gar nicht so viel hängen.
Wenn ich das mal vergleiche jetzt mit so einer Limonade.
Ja oder? Da kostet ja schon irgendwie so ein kleines. Eine Flasche Limonade kostet ja teilweise schon eins, keine Ahnung.
Und richtet nur Schaden an.
Ich kaufe es ja nicht mehr. Nicht mal mehr zu Feiertagen kaufe ich Limonade. Haben Sie mir verdorben, Herr Riedel.
Aber die Milch ist schon teurer geworden. Es gab mal Zeiten, da kostet die unter 1 Euro. Ne?
Ja, aber es gab auch Zeiten, da war das alles sehr viel teurer im vergangenen Jahr.
Das stimmt, ja.
Also ich finde das.
Also es ist ein kostbares Lebensmittel, kostbares Naturprodukt.
Ja, und dann kostet es eben auch ein bisschen Geld, sonst wäre es nicht kostbar.
Ja.
Aber noch... eine Frage hinterdrein. Nee, gar nicht. Eine Frage. Sie hat gesagt, sie isst auch tatsächlich mehr Hülsenfrüchte und Gemüse, seit sie uns hört. Und sie verkneift sich das eine oder andere Gläschen Rotwein.
Also das freut mich. Und ich sehe ja auch an den Zuschriften, dass wir die Fragen jetzt, die sind ja sehr differenziert. Und die Leute wissen unheimlich viel. Aber wenn ich das vergleiche mit vor 10 Jahren, da ist unheimlich viel Wissen unter die Leute. Und viele verändern das. Also es ist jetzt so, überall, wo ich hinkomme, ich merke das ja immer gleich, also wenn jemand etwas länger als 0,3 Sekunden an meinem Gesicht hängen bleibt. Also jetzt neulich im Flieger nach Hamburg, es ist so, man wird erkannt und die Leute erzählen mir ihre Erfolgsgeschichten. Überall, wo ich bin, das freut mich auch. Gestern Abend kam eine Medizinstudentin auf mich zu und sagte, er hört den Podcast und das bereichert ihn so. Er will auch Präventivmediziner werden und das freut mich so. Da kommt so viel Gesundheit unter die Leute und wann immer ich die Leute so treffe, dann sagen sie mir, Mensch, das hat mir so viel geholfen, das hat mir das Leben gerettet und das führt bei mir dazu, dass ich auch diese Nachmittage, die wir hier verbringen, die unheimlich anstrengend sind, dass ich die auch gerne mache.
Ja, ich bin so wahnsinnig anstrengend.
Ja, sie ist anstrengend.
Ich nehme ihn immer so her.
Sie stellt immer Fragen. Ja. Nee, alles gut, Spaß beiseite. Ja. Also das toll, Grüße, genau richtig, mehr Hülsenfrüchte, mehr Gemüse und weniger Wein. Das ist die Lösung auch. Ja.
Und wir haben ja diese neue Kategorie, immer noch relativ neue Kategorie. Herr Dr. Riedel bringt uns immer eine aktuelle Studie mit. Und jetzt bin ich mal gespannt, was Sie uns heute mitgebracht haben.
Ja, wir haben ja immer so, ich mache immer so ein bisschen Bashing Nahrungsergänzungsmittel. Ne? Und dann könnte man jetzt fast denken, dass ich davon gar nichts halte. Nein, das stimmt nicht. Also ich halte Nahrungsergänzungsmittel immer dann, wenn sie wirklich einen Sinn machen, einen wissenschaftlich fundierten medizinischen Sinn. Und zwei Nahrungsergänzungsmittel, die durchaus in den Bereich kommen, wo wir sagen, die machen Sinn, das sind die Omega-3-Öle und Vitamin D. Also nicht nur, weil viele Menschen einen Mangel haben für Omega-3-Fettsäuren, ist das bewiesen auch. Bei Vitamin D, ach, da gibt es so viel Streit und um die Grenzwerte. Aber ich gehe auch mal davon aus, dass nördlich von Berlin der Mangel an Vitamin D einfach durch weniger Sonne einfach verbreiteter ist. Aber jetzt habe ich eine Studie mitgebracht, wo man einmal geguckt hat, wie ist es mit den Auswirkungen von Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D auf die Entwicklung von Autoimmunkrankheiten. Und Autoimmunerkrankungen nehmen ja zu, besonders bei jungen Leuten. Und das ist meine Interpretation auch durch unsere schlechte Ernährung, kann man gar nicht anders erklären, weil Naturvölker haben dieses Problem nicht.
Ich erinnere an dieser Stelle kurz an die Folge zu Autoimmunerkrankungen, die wir vor kurzem veröffentlicht hatten.
Genau, da haben wir das auch nochmal behandelt. Und jetzt hat man in dieser Studie, die ist auch ganz frisch, aus dem Jahr 24 und in einer rheumatologischen Zeitschrift erschienen. Und da hat man geguckt, ob, wenn Leute mehrere Jahre Omega-3-Fettsäuren zu sich genommen haben oder Vitamin D, ob das in der zweijährigen Nachbeobachtungszeit Auswirkungen hatte auf die Wahrscheinlichkeit, eine Autoimmunerkrankung zu bekommen. Mhm. Und da stellte man fest, dass tatsächlich bei der Omega-3-Fettsäure das Risiko für Autoimmunerkrankungen in der zweijährigen Nachbeobachtung reduziert war. Mhm. Das für Vitamin D nicht. Wenn man das Vitamin D beendet hat, dann war das Risiko für Autoimmunerkrankungen nicht erniedrigt. Ja, das für Omega-3-Fettsäuren hatte aber eine Langfristwirkung, obwohl die nicht mehr genommen wurden. Für Vitamin D kann man das sagen nicht. Was schließen wir daraus? Also, wenn ich jetzt Omega-3-Fettsäuren nehme und ich meinen Omega-3-Index steigere und normalisiere, dann hat das eine positive oder kann das eine positive Wirkung haben auf meine die Wahrscheinlichkeit, eine Autoimmunerkrankung zu bekommen, selbst wenn ich es schon abgesetzt habe. Es hat also so einen nachhaltigen Effekt. Bei Vitamin D ist es so, dass auch Vitamin D für Autoimmunerkrankungen im Fokus ist und wir achten bei Autoimmunerkrankungen immer darauf, dass der Vitamin D-Spiegel nicht zu niedrig ist. Wir heben ihn meistens ein bisschen an, nicht extrem, aber etwas an, weil wir davon ausgehen, dass Vitamin D auf Autoimmungeschichten positiv wirken. Mhm. Aber, und das zeigt die Studie, wenn ich es absetze und der Vitamin-D-Spiegel wieder in den Keller geht, dann ist dieser Effekt weg. Mhm. Vitamin D ist also eine Dauerproblematik, hat also nicht diesen nachhaltigen Effekt. Und wir sollten schon darauf achten, gerade wenn es um Autoimmunerkrankungen geht, den Vitamin-D-Spiegel zu messen und ihn in einem normalen Maß zu halten. Das würde ich jetzt auch für Omega-3-Fettsäuren empfehlen. Aber es scheint zumindest so eine langfristige Wirkung zu haben.
Da kann man sich so einen Puffer anfuttern mit Omega-3.
Genau, es hat offenbar ein Langfristeffekt, zumindest in dieser Studie auf 2 Jahre. Mhm. Aber diese Studie zeigt eben, dass diese beiden Nahrungsergänzungsmittel durchaus eine Rolle spielen bei der Entwicklung von Autoimmunerkrankungen, beim Risiko. Und ja, bei uns im Medikum Hamburg spielen diese beiden Substanzen, sind ein fester Bestandteil auch in der Supplementierung bei Autoimmunerkrankungen, wenn es darum geht, die Aktivität zu reduzieren. Das ist jetzt eine Studie, wo man 21.000 Teilnehmer, eine randomisierte Studie immerhin, untersucht hat, also auch mit einer guten Aussagekraft. Und es bestätigt eben nochmal die Bedeutung dieser beiden Substanzen. Also da gibt es eben Nahrungsergänzungsmittel, die einen Sinn machen. Aber ganz wichtig, erst messen, dann nehmen und dann wieder messen, um zu gucken, ob ich damit nicht zu hoch liege.
Okay, dann haben wir jetzt mal 2 Dinge, die rehabilitiert sind, aber den ganzen anderen Quatsch, der im Internet so rumschwirrt, den könnt ihr ziemlich getrost vergessen.
Das Rezept, verordnet von Dr. Riedl.
Aber wir haben noch was Schönes heute für euch, außerdem ein schönes Rezept, nehme ich doch mal an.
Ja, genau. Also ist so, dass viele dieser Erkrankungen, die wir hier von denen wir hören, sind ja Erkrankungen, die auch aus dem Zivilisatorischen kommen, ne, wo wir fragen, was macht falsche Ernährung mit uns? Und dann habe ich hier das Kochbuch, das mein Team und ich zusammengestellt haben, für die artgerechte Ernährung. Artgerechte Ernährung ist die Antwort auf Zivilisationskrankheiten. Wer sich artgerecht ernährt, der kriegt keine Zivilisationskrankheiten, weil, ist klar, die kriegt man nur in der Zivilisation mit westlicher Ernährung. Und da habe ich mir ein Gericht rausgesucht, was super einfach ist, weil wir mögen es ja immer einfach. Und zwar ein Asia-Pfannkuchen. Mhm. Sieht ja nicht schick aus.
Ja, sehr.
Ja,
ja, aber wirklich schlicht. Ja.
Richtig schlicht. Ne? Ja. Aber hat auch tatsächlich was Asiatisches. Wir sehen da Gemüsestreifen auf einem Pfannkuchen. Und Pfannkuchen denkt man jetzt ja erstmal, naja, okay, ist das gesund?
Das mit Reismehl habe ich gerade erblickt.
Ja, ganz genau. Und zwar ist es eben so, dass das ein Pfannkuchen ist mit Eiern. Wir haben hier, also Zubereitungszeit 20 Minuten, total einfach. Es enthält viel Eiweiß, macht uns daher richtig satt und wir haben eine Kombination von Eiweiß und Gemüse. Da ist eine Möhre mit drin noch, eine mittelgroße, Koriander, Pfeffer. Man kann aber auch noch andere Gemüsestreifen da drauf tun, wie zum Beispiel eine Frühlingszwiebel könnte man da drauf tun. Und da kommt auch noch ein bisschen Reismehl dazu, das macht die Konsistenz besser, total lecker, da wird es abgeschmeckt mit Pfeffer und ist ein super schnelles Gericht, wenn ich wenig Zeit habe und ich satt werden will. Und tatsächlich ist es auch noch ein super Low-Carb-Gericht und eine absolute Empfehlung und auch keine Sorge, da sind jetzt 4 Eier drin, ja, 2 pro Nase. Das sind hier allein 18 Gramm Eiweiß. Das ist schon die Eiweißmenge, die wir schon brauchen, die eine Frau braucht, um satt zu werden. Beim Mann müsste man vielleicht noch ein bisschen mehr Eiweiß reinmachen. Aber es ist eine total leckere Variante eines Pfannkuchens und eine viel gesündere. Mhm. Wer satt ist, der sündigt nicht. Hier haben wir die Kombination von, ja, eine Kombination von Eiweiß und von Gemüse. Und das ist sozusagen eine sehr ursprüngliche menschliche Ernährung, sprich artgerechte Ernährung, die tatsächlich uns alles liefert, was wir brauchen und verhindert, dass wir Zivilisationskrankheiten bekommen. Und besser als jetzt rotes Fleisch oder eine Wurst.
Mag ich alles, nur den Koriander würde ich durch Petersilie ersetzen.
Das kann man machen,
ja, genau. Ja, ich bin ja leider Koriander.
Sie ist
Hasserin.
Ja, Korianderhasserin.
Ja, ich finde ja ganz schön, wenn man auch mal Gerichte hat, die nicht so wahnsinnig kompliziert sind. Ich habe mich am Wochenende gerade über Otto Lengi-Rezepte unterhalten, der ja wirklich ganz großartig kocht. Ich habe auch mal ein Restaurant von ihm in London besucht und es war köstlich. Aber zu Otto Lengi-Gerichten lasse ich mich immer einladen bei Freunden. Das ist mir einfach zu aufwendig. Das ist mir zu viel. Da müsste ich so viel vorher einkaufen gehen. Und deshalb liebe ich so schlichte Gerichte und ich koche sie ja immer alle nach, um auch zu wissen, ob das auch alles Hand und Fuß hat, was sie uns hier erzählen. Und das werde ich auch wieder probieren.
Wir haben auch kein Weizenmehl dabei, das ist auch noch glutenfrei. Wir haben, sowas ist wirklich gut verträglich. Wer das isst, wird merken, er wird davon keine Bauchschmerzen bekommen. Das Eiweiß ist super gut aufzunehmen von unserem Körper. Und wir kriegen damit auch die Jungs satt, die immer ganz besonders sagen, ja, ich brauche für den Muskelaufbau Eiweiß. Aber es muss nicht immer Fleisch sein. Es ist eine Alternative, sieht total lecker aus hat auch noch diesen asiatischen Touch. Mit oder ohne Koriander?
Sie gerne mit, ich ohne.
Ja, genau.
Ja, vielen Dank. Sind wir wieder am Ende unserer heutigen Folge. Aber falls ihr irgendwas verpasst habt in den letzten Wochen, ihr könnt uns ja alles immer nachholen, nachsehen, nachgucken, nachhören. Und wir freuen uns, wenn ihr am Ball bleibt. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns gerne an elisabeth.jessen@funkemedien.de. Folgt uns gerne auf Insta unter So geht gesunde Ernährung. Und dann bleibt mir jetzt noch mich zu bedanken bei Ihnen, Dr. Riedel.
Ja, danke, gerne. Und wer informiert bleiben will, der folgt mir einfach auf Social Media oder und abonniert den kostenlosen Newsletter auf myfooddoctor.de. Und damit seid ihr immer im Geschehen und bleibt aktuell informiert.
Und ich danke wieder ganz herzlich Axel Leonhardt, unserem Kameramann, der auch den Videoschnitt gemacht hat, und Heike Becker, die den Audiopodcast geschnitten hat.
Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in 2 Wochen.